Advokaten des Bösen.
Und ich darf mal wieder sagen, herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Burkhard Benneken ist außerdem auch im Podcaststudio, deswegen sage ich natürlich auch Hallo an dich.
Hallo Simone.
Und nicht nur dich darf ich begrüßen, sondern nach etwas längerer Zeit haben wir auch mal wieder jemanden bei uns mit im Studio sitzen. Wir haben gleich zwei Gästinnen. Warum, weshalb, warum, werden wir gleich genauer erklären. Aber erst einmal sage ich Hallo an Luisa und Jasmin. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ich muss wirklich sagen, ich habe den größten Respekt davor, dass ihr heute bei uns seid, denn wir werden deine Geschichte erzählen, Luisa. Dein Martyrium, muss ich eigentlich eher sagen. Wir erzählen heute von einer Geschichte von jahrelangem Stalking und einige von euch werden sich sicherlich erinnern. In Akte 47 haben wir dieses Thema schon mal von der anderen Seite betrachtet. In mehr als 30 Jahre Stalking, da haben wir den Fall von Herbert erzählt, so haben wir ihn für diese Akte genannt. Und Herbert war Täter und wir durften so in die Gedankenwelt eines Stalkers zumindest versuchen reinzugucken. Interessant und erschreckend zugleich war das. Und ich finde es umso wichtiger, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen, Luisa, mit jemandem, der lange unter den Taten eines Stalkers selbst leiden musste. Erzähl uns gerne erstmal so ein bisschen von dir, also wie alt bist du, wie sieht dein Leben so aus, was machst du gerne?
Ich bin jetzt 34 Jahre alt, momentan arbeite ich nur als Aushilfe, weil das mich alles doch ein bisschen im Leben, ja, wie soll man das nennen, ja, aus der Bahn geworfen hat.
Mhm, verständlich.
Und ansonsten reise ich sehr gerne, bin eigentlich immer gerne unter Menschen. Und war ein sehr, sehr fröhlicher Mensch.
Mhm. Deine Freundin Jasmin hat vieles, über das wir heute sprechen werden, live miterlebt, hat dir immer beigestanden, auch heute hier im Podcast. Das finde ich sehr schön. Auch dich, Jasmin, werden wir an der einen oder anderen Stelle heute noch hören. Es wird in dieser Akte heute um dich, Luisa, und um deinen Ex-Partner Sinan gehen. Diesen Namen haben wir ihm gegeben. Erzähl uns doch mal, wann und wie hast du Sinan kennengelernt und wie verlief eure Beziehung so rückblickend?
Ja, wir waren ziemlich jung damals. Das war in der Schulzeit. Wir waren so 16, 17 Jahre alt. Da haben wir uns kennengelernt, auf Anhieb gut verstanden und ja, das eine kam zum anderen. Wir haben Zeit miteinander verbracht und dann kamen wir auch letztendlich zusammen. Ja, es war wirklich sehr schön. Ich war seine erste Liebe und seine erste Freundin und für mich war das auch eine sehr große Liebe, muss ich gestehen. Ja, dann war ich eine Zeit lang krank. In der Zeit habe ich mich ein bisschen vernachlässigt gefühlt von ihm. Zeitgleich war halt noch jemand anderes, der mich unbedingt kennenlernen wollte, um mich gekämpft hat. Und ja, letztendlich habe ich dann Schluss gemacht und bin kurz danach mit dem anderen zusammengekommen.
Mhm. Wie würdest du Sinan unseren Hörern und Hörerinnen denn so beschreiben, also äußerlich, aber auch charakterlich?
Eigentlich, wenn jemand über ihn spricht, sagt er auch immer, er ist ein lebensfroher Mensch, sehr witzig, gesellig. Man kommt gut mit ihm klar. Wenn er einen Raum betritt, hat man jetzt nicht irgendwie ein ungutes Gefühl oder so. Also wir waren auch öfter unterwegs und jeder hat ihn gemocht. Ist ein Jahr älter als ich, ja.
Das reicht ja schon für einen ersten Eindruck. Burkhard, du hast Sinan ja auch schon sicherlich gesehen. Wie hat er so auf dich gewirkt?
Also ich habe ihn natürlich jetzt im Gerichtssaal mehrfach erlebt. Ich muss sagen, diese Anfänge, die Luisa damals mit ihm hatte, die waren natürlich auch noch zu einer ganz anderen Entwicklungsphase. Das ist ja schon sehr, sehr lange her.
Genau.
Jetzt sitzt er hier mit den Vorwürfen im Gerichtssaal. Ich habe ihn da natürlich auch immer nur für die Dauer der Verhandlung kennengelernt. Sich da wirklich ein richtiges Bild zu machen, Simone, ist schwierig. Mein Eindruck war, dass er heute, ja, in meinen Augen psychisch krank ist, dass er erhebliche Probleme hat, woran auch immer das im Einzelnen liegen mag.
Mhm.
Ich hatte auch den Eindruck, dass er völlig unbelehrbar ist, völlig uneinsichtig ist, in einem Ausmaß, wie ich das ehrlich gesagt in 20 Jahren Strafverteidigung selten erlebt habe. Es gibt ja immer noch viele Angeklagte, die zumindest so den Anschein erwecken wollen, dass sie auf dem Weg der Besserung sind, dass sie Einsicht und Reue zumindest in Anführungszeichen vorgaukeln, auch wenn es teilweise ganz anders aussieht hinter den Kulissen. Und bei diesem Angeklagten war es zumindest im letzten Prozess so, dass er bis heute in meinen Augen meiner Mandantin Luisa total verfallen wirkt. Er hat sie ständig angeguckt, hat versucht, sie anzulächeln, hat Geschichten erzählt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass angeblich Luisa ihn heute noch kontaktieren würden, hat also meines Erachtens teilweise entweder krass gelogen oder, was eher meine Vermutung war, tatsächlich wahnhafte Vorstellungen. Ja, man redet ja teilweise also vom sogenannten Liebeswahn. Meines Erachtens hat das bei ihm wirklich ganz krasse Formen, denn er wirkte noch total besessen von Luisa in der Verhandlung, die wir ja erst vor wenigen Tagen beendet haben.
Mhm. Ab wann meinst du so, hast du gemerkt, Luisa, dass das Verhalten von Sinan eindeutig kippt? Also beziehungsweise war dir da schon auch klar, dass das diesen Begriff Stalking trägt?
Nee, also am Anfang hatte ich da gar keine Vorstellung drunter. Ich war auch wirklich überglücklich, als wir uns wieder getroffen haben nach so vielen Jahren, weil wir doch über die Jahre immer wieder mal Kontakt hatten und uns eigentlich immer super verstanden haben. Er war wirklich eine Vertrauensperson. Ich konnte immer über alles mit ihm reden. Er wusste sehr viel von mir, ich sehr viel von ihm. Ja, dann haben wir uns wieder getroffen und es war, wie er sagte, wie beim ersten Mal. So, als wir uns damals mit 17 getroffen haben und wir haben uns auf Anhieb wieder gut verstanden und haben 24/7 miteinander verbracht. Und dann peu à peu hat er mir halt immer wieder zu verstehen gegeben, wie sehr ihn die Sache damals verletzt hat, dass ich mit ihm Schluss gemacht habe und was er von der ganzen Sache hält und was mittendrin halt in unserem Leben passiert ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass es in eine bestimmte Richtung geht, aber dass es so weit geht, hätte ich mir niemals vorstellen können. Mhm.
Man stempelt das vielleicht zuerst so ein bisschen als Eifersucht ab oder so, ne?
Ja, definitiv. Und wäre jetzt in dem Sinn auch kein Problem gewesen, weil ich war ja diejenige, die damals Schluss gemacht hat und dann mit jemand anderem zusammengekommen ist, habe ich ihm auch gesagt, ja, heute, so viele Jahre später, ist man auch eigentlich ein anderer Mensch. Er war dann irgendwie wie ausgewechselt, also nicht mehr so wie früher. Den Jungen, den ich kennengelernt habe.
Im April 2021 gehst du dir das erste Mal zur Polizei und erstattest Anzeige gegen Sinan. Dort gibst du an, dass er dich immer wieder kontaktiert und beleidigt, dich bedroht und am Tag der Anzeige auch bespuckt hat. Möchtest du uns erzählen, wie diese Situation genau zustande gekommen ist und was hat dich schließlich dazu gebracht, zur Polizei zu gehen?
Ich kann dir das alles ganz genau gar nicht mehr so erzählen oder ich kann das auch gar nicht mehr so wiedergeben, weil ich mit der Zeit das einfach versucht habe zu verdrängen. Aber es war wirklich bei ihm so eine Sache, wenn wir uns dann mal getroffen haben, war erstmal alles super schön, er war ruhig, wir haben eine tolle Zeit verbracht und dann kam einfach mal ein, wie man es nennt, so ein Triggerwort und dann ist es eskaliert, von jetzt auf gleich und das, darauf war ich auch wirklich nie vorbereitet. Ich habe immer gedacht, wenn er sich entschuldigt und mir das erklärt, dann ist erstmal alles gut, ich verstehe ihn und will ja auch auf ihn zugehen, mit ihm reden. Aber es wurde dann halt immer schlimmer und dann ist es halt wirklich so weit eskaliert, dass er mich auf Grund und Boden beleidigt hat, wirklich im Auto angespuckt hat. Ich durfte bestimmte Straßen nicht fahren, weil er Angst hatte, dass da die Polizei ist. Es war ganz kurios und ich habe mich auch einfach nur fremd gefühlt in dem Moment und wusste auch nicht, wie ich handeln soll.
Hast du dich davor gescheut, zur Polizei zu gehen?
Anfangs natürlich, ja. Immerhin denkt man so, es ist ein Mensch, den man so lang kennt, es ist eine Vertrauensperson, es ist ein Mensch, den man geliebt hat und da will man ungern andere Leute einschalten und schon gar nicht die Polizei.
Mhm. Jasmin, du hast als gute Freundin natürlich die Entwicklung live miterlebt, hast Sinan erlebt. Wie blickst du jetzt rückblickend da drauf? Woran erinnerst du dich so, wie du das empfunden hast?
Vor allem, dass es immer sich gesteigert hat. Ja, also dass es anfängt mit Beleidigungen, mit vielen Anrufen, vielen SMS, vielen Drohungen und dann, es wird immer mehr. Also mehr an Masse, mehr an Taten auch. Ne? Er war ja dann öfter bei dir auch zu Hause, war dann irgendwann nicht mehr nur noch da, sondern hat dann auch etwas getan.
Und es hat sich ja auch nicht nur auf dich speziell, Luisa, kapriziert, leider. Sondern Jasmin hat es ja auch abbekommen irgendwann, ne?
Leider ja. Nicht nur sie, ja. Das haben dann mittlerweile viele in meinem Umfeld abbekommen.
Mhm. Ja, du hast mir ja gerade vorab erzählt, dass er auch lange mit dir telefoniert hat, Jasmin, und immer wieder auch bei dir nachgefragt hat, was er machen soll oder was wollte er genau von dir wissen?
Er wollte Luisa erreichen. Mhm. Also es ging immer darum, irgendwie an Luisa ranzukommen, ja, teilweise auch sie einzuschränken. Also es ging immer darum, dass er genau steuern kann, was Luisa jetzt tun darf und was nicht. Es ging ja auch mal um das Thema, dass sie nicht arbeiten soll, dass sie gewisse Freunde nicht haben soll, nicht mit Männern Kontakt haben soll, einfach diesen Einfluss auch zu haben. Ne?
Ich glaube, sie sollte auch keinen Umgang mit dir haben. Ne? Das war genau, auch so ein Thema.
Genau, hat mir auch gedroht und gesagt, bricht die Freundschaft ab. Krass. So Dinge waren natürlich auch dabei.
Eigentlich durfte ich nur noch mit ihm sein.
Ja, also dich komplett isolieren wollte er eigentlich im Endeffekt. Ne? Sinan hat dich, Luisa, immer wieder mit verschiedenen Handynummern auch angerufen, teilweise im Sekundentakt. Auch über Social Media hat er dich mit verschiedenen Profilen immer wieder versucht zu kontaktieren. Aber du wusstest immer, dass es Sinan war, weil wahrscheinlich
er hat auch kein Geheimnis draus gemacht. Also er hat mich auch immer direkt angesprochen und hat sich erkenntlich gegeben. Und egal ob über WhatsApp, SMS, über diese Internetseiten, über die man SMS versenden kann. Mhm. Also was es da alles gibt, habe ich dann auch gelernt. Über mehrere Fake-Profile auf Instagram, also generell über Social Media. Also die ganze Palette.
Beschreib uns mal, wie fühlt sich das an, wenn das Handy wirklich pausenlos vibriert oder klingelt? Macht man es dann irgendwann aus oder was tut man dann genau?
Teilweise ging es auch von selbst aus, weil mein Handy sich teilweise auch komplett aufgehangen hat. Ja, man kann es wirklich nur schwer beschreiben. Man guckt schon aufs Handy und wartet drauf, so dumm es klingt, weil man weiß, gleich geht's wieder los. Man ist eigentlich 24/7 unter Strom und weiß einfach, irgendwas ist, und wenn ich nicht reagiere, dann passiert vielleicht was, und das macht einen schon sehr nervös.
Man muss ja eins sagen, Simone, wir reden ja auch nicht über 15 SMS, nee, die da mal kommen, sondern es war ja hier so, dass Sinan bis zu 4.500 SMS am Tag geschickt hat, wo das dann auch die Wahnsinn. Polizeibeamtin im Gerichtsverfahren gesagt hat, ich habe den Sinan dann auch mal gefragt bei der Festnahme, wie schafft man das eigentlich technisch, so viele SMS zu verschicken, und er hätte dann wo auf das Handy gezeigt und dann irgendwie so mit dem Daumen irgendwie so nach dem Motto in einer Tour gedrückt. Also ist ja der Wahnsinn. 4.500 SMS am Tag, das macht einen wahnsinnig. Also
ja, das waren da teilweise sogar mehr, also er hat ja manchmal auch nur Punkte geschickt oder Bilder. Das waren dann wirklich so wie so Bomben, die aufs Handy kamen, wo das Handy gar nicht nachkam im Laden. Also es war schon nicht so einfach.
Ja, einen großen Teil der Nachrichten von Sinan lassen sich auch in den Akten finden. So ein Volumen siehst du auch eher selten, Burkhard, wahrscheinlich, oder? Also du hast ja gesagt, 4.500 pro Tag, das ist schon ordentlich.
Also in der Tat habe ich ja doch relativ viele Stalking-Fälle. Meistens natürlich vertrete ich, weißt du, Isa, auch die Beschuldigtenseite. Dass aber jemand so krass zu Werke geht und nicht nur hier über Wochen oder Monate, sondern über Jahre permanent in diesem Umfang tätig ist, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und ich möchte nochmal auf die Polizeibeamtin zurückkommen, bei der Luisa ja zigfach war, die da die Ermittlungen jahrelang im Prinzip geleitet hat. Und die hat gesagt, auf der Skala 1 bis 10 ist das ein Fall, der ganz klar auf der 10 liegt, wenn 10 das Schlimmste ist. Und sowas hätte sie noch nie erlebt. Und das kann ich eigentlich nur teilen. Sowas in dieser Form gibt es ganz, ganz selten. Es gibt viele krasse Stalking-Fälle, aber das, was ich gesehen habe, ist also wirklich hier kaum noch zu toppen aus meiner Sicht.
Was ist denn deine Einschätzung, Burkhard, eben auch aus deiner Erfahrung heraus? Wie kann man sich gegen solche Täter wie Sinan zur Wehr setzen? Geht das überhaupt oder bleibt dann wirklich nur der juristische Weg?
Also es ist ganz, ganz schwierig nach vielen Gesprächen, die ich mit Geschädigten und auch mit Beschuldigten in solchen Verfahren geführt habe und auch mit Richter und Richterinnen, die ja auch oft da ratlos vorstehen, oder Staatsanwälten. Also so richtig schützen, glaube ich, kann man sich gar nicht. Man kann sein Handy wechseln, man kann umziehen, da sprechen wir gleich sicherlich auch noch bei Luisa drüber. Man kann gewisse Sachen machen, schränkt sich dadurch ein natürlich, und am Ende bringt es dann trotzdem nichts, weil dann bei dir am Arbeitsplatz angerufen wird, weil deine neue Handynummer ausfindig gemacht wird, wo man sich teilweise fragt, woher hat er die jetzt? Und trotzdem ist es so in vielen Fällen, die ich erlebt habe, so dass es meines Erachtens bisher also wirklich kaum effektive Schutzmöglichkeiten gibt. Du gehst dann wie Luisa irgendwann zur Polizei, was ich auch vollkommen richtig finde, dass man dann eine Anzeige macht, dass man sowas aktenkundig macht, und dann wird dir da mehr oder weniger gesagt, Luisa kann das glaube ich bestätigen, ja, so richtig machen können wir hier nichts, es ist ja nichts in dem Sinne ganz Großes passiert, sie leben ja noch. Ja, man wird da, ich will nicht sagen nicht ernst genommen, aber so ein bisschen Ironie spielt oft auch mit rein, und du bist dann geschädigt, dein Leben hat sich vielleicht schon grundlegend verändert, du lebst in großer Angst, wenn du sowas jeden Tag mitmachst über eine geraume Zeit, ja, stehst dann hilflos davor, du gehst zum Anwalt vielleicht oder gehst selbst zu Gericht und beantragst eine einstweilige Verfügung oder eine einstweilige Anordnung nach Gewaltschutzgesetz. Auch das hat ja Luisa gemacht, und dann macht sich der Täter hier, der Sinan, noch lustig darüber nach dem Motto, die Justiz kann mir doch nichts, du hast jetzt eine einstweilige beantragt und auch bekommen und ich mache munter weiter, und was passiert? Nichts. Also es ist ganz, ganz krass, schwierig, und nach wie vor, wir haben ja zum Glück seit einigen Jahren den Nachstellungsparagrafen im Strafgesetzbuch. Genau. Früher war das ja in der Form überhaupt nicht strafbar. Da muss man sagen, haben wir natürlich schon einen wichtigen Pfeiler geschaffen, nur die Praxis ist meines Erachtens nach wie vor so, dass es für Stalking-Opfer ja viel zu wenig Schutz gibt, viel zu wenig Möglichkeiten, Stellen, an die man sich wenden kann. Psychologische Betreuung wird einem gar nicht zur Verfügung gestellt. Das wäre zum Beispiel auch ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, ja, wenn man eine Anzeige macht wegen Stalking, dass man da einen Profi relativ schnell an die Seite gestellt bekommt, mit dem man sich mal professionell austauschen kann, wo man mal entsprechende therapeutische Hilfe bekommt. Ja, wenn man dann selbst auf eigene Faust loslegt, hat man Wartelisten, ne, bei irgendwelchen Psychologen. 6 Monate, 12 Monate sind keine Seltenheit. Das ist schon wirklich nicht gut, muss man wirklich sagen. Da ist wirklich definitiv Verbesserungspotenzial in Deutschland.
Du hast in deiner Aussage bei der Polizei auch unter anderem geschildert, Luisa, dass Sinan dir gegenüber auch gewalttätig war. Möchtest du uns diese Situation schildern?
Ja, das war wirklich ein schlimmer Tag für mich. Das kam ziemlich unerwartet. Ich war bei ihm zu Hause. Wir hatten eigentlich einen schönen Abend verbracht. Dann kam das Thema auf, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Instagram war das, dass ich mein Instagram auf jeden Fall also deaktivieren soll, löschen soll. Davor hatten wir ja schon das Thema, dass ich ganz vielen entfolgen soll, was ich dann auch wirklich gemacht habe. Teilweise hatte ich es auch schon wieder deaktiviert. Auf jeden Fall kam das eine zum anderen und dann ist er wirklich so sehr ausgerastet, dass er mich gegen den Schrank geschmissen hat, mir wirklich die Luft, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe.
Er hat dich gewürgt.
Er hat mich wirklich in einer Art und Weise gewürgt, dass ich auf jeden Fall gar keine Luft mehr bekommen habe, auch dadurch komische Geräusche gemacht habe, weil ich nach Luft gerungen habe. Hat mir dann auch ins Gesicht geschlagen. Ich war einfach so unter Schock, dass ich da stand und nichts mehr sagen konnte. Ich habe ihn nur noch angeguckt, war wie versteinert und habe die Welt nicht mehr verstanden. Und in dem Moment ist er dann zusammengesackt, hat geweint, geschrien, zu was ich ihn bringen würde und dass er das nicht ist und dass er das eigentlich gar nicht will und dass es meine Schuld sei, dass ich ihn dazu bringe. Hat sich auch das T-Shirt zerrissen und wirklich. Davor hat er mich ja noch in die Wohnung gesperrt, sodass ich gar nicht rausgehen könnte, weil sonst wäre ich einfach in dem Moment weggerannt. Also die Situation, die werde ich wirklich immer vor Augen behalten. Das war einer der größten Schockmomente, weil ich das von ihm wirklich auch nie erwartet hätte. Weil er wusste, das war damals ein Fall mit meinem Ex-Freund, wenn man einmal gegen mich die Hand gehoben hat, dann ist es für mich eigentlich auch schon aus und vorbei. Also es ist für mich das Allerletzte. Aber ja.
Wobei der Ablauf, wenn ich das mal so sagen darf, Simone, ist leider relativ typisch. Ja, gerade so dieses, es wird eine Frau angegriffen, gewürgt. Das ist ja lebensgefährlich, wenn du da am Hals zudrückst. Und Luisa ist ja auch schon, hat ja schon gar keine richtige Luft mehr bekommen. Und dann, kurze Zeit später, fängt der Täter an zu weinen und macht dem Opfer fast noch ein schlechtes Gefühl, dass man selbst schuld wäre daran. Das höre ich leider sehr, sehr häufig. Und das Problem ist natürlich dann auch, dass Geschädigte, die natürlich auch eine Beziehung führen, wie Luisa hier, dann oftmals nicht direkt reagieren, ne, und sich dann noch belabern lassen, auf Deutsch gesagt, und Mitgefühl bekommen, ach der Arme, jetzt weint er und vielleicht trifft mich ja doch eine Mitschuld, obwohl dem natürlich überhaupt nicht so ist. Aber das reden sich dann gerade aus meiner Erfahrung auch Frauen oftmals ein, die dann so ein Schutzbedürfnis für den Mann fast empfinden, obwohl man gerade fast umgebracht wurde.
Jasmin, wusstest du damals davon und wenn ja, wie hast du darauf reagiert? Wie ist das, wenn man das hört, dass der Freund, der besten Freundin gewalttätig geworden ist?
Also ich wusste schon davon, dass sie Kontakt mit ihm hat. Ich wusste auch, dass es schon etwas schlimmer ist, also dass da nicht mehr alles normal ist. Das wusste ich, aber dass es so schlimm ist, habe ich erst am nächsten Tag erfahren, als ich dich gesehen habe, weil die Luisa hat auch nichts gesagt. Das hat man dann halt gesehen, weil der ganze Hals, überall war es blau. Und da habe ich sie halt gefragt, ja, hattest du irgendwie Besuch? Weil ich dachte erst, das wären vielleicht so Knutschlecke oder so. Dann hat sie mich angeguckt mit Tränen in den Augen und hat gesagt, ja, hatte ich. Also ich war bei jemandem und da wusste ich dann natürlich auch schon Bescheid.
Das war wahrscheinlich ein richtiger Schock für dich.
Ja, also man rechnet ja nicht damit, ne?
Auf die Anzeige, die du damals bei der Polizei gestellt hast und die Nachrichten, die du der Polizei zur Verfügung gestellt hast, wird gegen Sinan eine sogenannte Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt. Das hast du ja gerade auch schon erwähnt, Burkhard. Erklär uns doch mal, was das eigentlich genau ist.
Früher sagte man immer einstweilige Verfügung und seit geraumer Zeit gibt es auch sogenannte einstweilige Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz, um das jetzt mal so runterzubrechen. Das ist also ein schnelles Hilfsmittel. Du gehst alleine zu Gericht oder gehst zum Anwalt und der Anwalt schickt so eine Antragsschrift zu Gericht. Du musst dann eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass gewisse Vorgänge der Wahrheit entsprechen. Du musst zum Beispiel sagen, in diesem Fall, ich, Luisa, sowieso versichere hiermit an Eidesstatt, dass mich mein Freund, Ex-Freund, wie auch immer, Sinan, am gestrigen Abend gewürgt hat, Und dann wird eine einstweilige Anordnung erlassen. Da steht dann zum Beispiel drin, dass ich Sinan, Luisa nicht mehr näher als 50 Meter nähern darf, dass er keinen Kontakt mit ihr aufnehmen darf, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, also insbesondere keine SMS schicken darf oder ähnliches. Und das ist halt eben auch eine Sache, die eigentlich gut gedacht ist vom Gesetzgeber. Wenn du als Beschuldigter oder als Betroffener hier in dem Fall dieser einstweiligen Anordnung gegen diese Anordnung verstößt, dann ist das jetzt nicht nur zivilrechtlich ein Problem für dich, sondern das ist dann auch eine Straftat. Denn das Gewaltschutzgesetz hat eine eigene Strafvorschrift geschaffen, wo drin steht, wenn du gegen so eine einstweilige Anordnung verstößt, wenn die in der Welt ist, dann ist das sogar eine Straftat, was ja eine sinnvolle Sache ist. Nur in der Praxis muss man sagen, läuft das oftmals relativ leer und nach wie vor wird es in vielen Fällen, wir kommen gleich zu Luisa, wo es dann glücklicherweise am Ende anders gelaufen ist, wird es in vielen Fällen gar nicht geahndet. Es wird dann eingestellt, vor allen Dingen, wenn Beschuldigte bestreiten, nach dem Motto, nee, das war ich gar nicht. Oftmals ist die Nachweisbarkeit nicht leicht, gerade wenn jetzt dann Nachrichten geschickt werden, nach dem Motto, das kann ja jeder geschrieben haben, das ist nicht meine Handynummer, ne, wenn es dann über Dienste aus dem Internet gemacht wird zum Beispiel, so dass es in vielen Fällen trotz dieser ja schon zu begrüßenden Neuerungen im Gesetz immer noch erhebliche Lücken gibt, die man eigentlich noch auffüllen und verbessern müsste.
Hast du dich denn damit sicherer gefühlt oder hat das überhaupt was verändert?
Nicht wirklich. Er hat direkt darauf reagiert und hat gesagt, was denkst du? Denkst du, das wird dir helfen? Du wirst schon sehen. Das Geld, was auf mich zukommt, werde ich bezahlen und ich werde genauso weitermachen wie vorher auch.
Krass.
Und leider hat sich diese Aussage auch bestätigt.
Ja, bei Sinan bewirkt das alles wirklich nicht viel. Im August 2021 kommt es zu einer weiteren heftigen Situation, die du später auch wieder bei der Polizei zu Protokoll geben wirst. Als du morgens zur Arbeit fahren willst, Luisa, taucht Sinan plötzlich direkt vor deinem Auto auf.
Ja, das war auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin gerade aus meiner Straße rausgefahren und plötzlich springt er mir aufs Auto. Ich wusste, er hat mir immer aufgelauert, hat mal vor der Wohnung gewartet oder in Seitenstraßen und ich hatte an dem Tag tatsächlich das Auto bei uns in die Seitenstraße geparkt, also nicht direkt vorm Haus. Bin dann durch den Nachbargarten zum Auto. Irgendwie hat er mich dann doch noch erwischt, ist mir aufs Auto gesprungen, hat rumgeschrien, hast dich festgehalten, so hat gesagt, ja, mach das Fenster runter, komm raus, ich muss mit dir reden, ich will mit dir reden, ich will doch nur mit dir reden. Es war auch halt so laut, dass die ganzen Nachbarn das mitbekommen haben und auch teilweise rausgekommen sind, zu meinem Glück.
Ja, ein Nachbar von dir beobachtet die ganze Situation zum Beispiel, versucht vor Ort auch mit Sinan zu sprechen und ihn zu beruhigen. Erfolglos. Er wird deine Aussage später bei der Polizei auch bestätigen. Hattest du das Gefühl, dass Sinan sich irgendwie in seine Schranken weisen ließ? Also hattest du diese Illusion, möchte ich vielleicht sagen, dass die Polizei irgendwas ausrichten konnte?
Nee, also er hat die Sachen auch, glaube ich, die er getan hat, ganz anders gesehen als wir oder als ich. Auch in dem Moment, er hat auch zu meinem Nachbarn gesagt, ich will doch nur mit ihr reden, sonst will ich nichts, ich will ihr nichts tun, ich will nur mit ihr reden. Wurde aber währenddessen immer aggressiver und hat auch die Diskussion dann quasi angefangen mit meinem Nachbar. Ich habe halt auch nur geschrien, bitte lass mich weiterfahren und lass es, weil was soll ich Großartiges sagen? Man steht wirklich einfach immer nur unter Schock in diesen Momenten und weiß selber gar nicht, was ist jetzt richtig oder falsch, was soll ich tun?
Das glaube ich. Burkhard, wo liegen die Grenzen für die Polizei, beziehungsweise was denkst du, war hier die ganze Zeit über das Problem?
Tja, das Problem ist zum einen, dass natürlich die Polizei ohnehin sehr ausgelastet ist, das muss man zum einen sagen. Zum anderen ist nach wie vor so ein bisschen, ist mein Gefühl jetzt, ist meine Einschätzung, so ein bisschen so ein Denken, ach ja, es ist ja nur Stalking, das herrscht bei vielen nach wie vor, das erlebe ich jeden Tag. So nach dem Motto, ja, wir haben auch andere Sachen, die sind heftiger, Körperverletzungsdelikte oder so weiter. Da wird meines Erachtens von dem einen oder anderen doch unterschätzt, wie massiv die Wirkungen gerade auf Opfer sind von psychischen Fehlverhaltensweisen von solchen Beschuldigten. Das ist meines Erachtens teilweise schlimmer als körperliche Gewalt. Ja, ich will jetzt hier überhaupt nichts verharmlosen, aber man muss wirklich sagen, wenn du in dem einen oder anderen Fall eine Ohrfeige bekommst, dann hast du, glaube ich, längst nicht so große Probleme wie so ein klassisches Stalking-Opfer wie Luisa, die über Jahre so fertig gemacht wird wie hier. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade die nächste Eskalationsstufe gehört. Es wird hier nicht nur aufgelauert, du wirst nicht nur rund um die Uhr mit SMS beschossen, du wirst nicht nur bedroht am Arbeitsplatz, deine Freundinnen werden dir verboten und so weiter, sondern man springt dann auch noch auf das fahrende Auto, auf deine Wahnsinn. Motorhaube. Ja, also das ist ja der Wahnsinn. Du drehst ja irgendwann durch als Betroffener, ja, zumal der andere einfach nicht in den Griff zu bekommen ist. Du versuchst es natürlich erstmal sachlich, dann versuchst es mit der Polizei und wie gesagt, dann kommt halt eben da oftmals ja relativ wenig. die Staatsanwaltschaften, ich habe ja Luisa dann auch irgendwann vertreten in der Sache, nicht zu Beginn, ich habe das dann im Laufe des Verfahrens übernommen. Die Staatsanwaltschaften sagen dann natürlich auch, ja, was sollen wir machen? Sollen wir den jetzt deshalb verhaften? Dafür reicht die Strafdrohung nicht, dafür ist die Straferwartung nicht hoch genug. Und dann hast du natürlich ein Problem, dass es oftmals lange dauert bis zu einer Anklage und Beschuldigte, das ist das nächste große Problem, fühlen sich dann noch bestärkt, ja, wie es ja auch genau hier war. Hallo Luisa, du siehst ja, die Polizei macht ja nichts, ich mache also munter weiter, deine einstweilige Anordnung kannst du auch in die Tonne werfen, ich mache einfach weiter, selbst wenn es ein paar Euro kostet, juckt mich nicht so. Und das ist genau das Problem, was ich in vielen dieser Fälle erlebe, nicht so krass wie bei Luisa, muss ich dazu sagen, das ist wirklich ein Extremfall hier, aber das ist ein Muster, das häufig so oder so ähnlich abläuft, leider.
Es nimmt auf jeden Fall kein Ende erstmal. Im Februar 2022 meldet sich deine Freundin Jasmin bei der Polizei. Sie gibt an, dass Dina dir wieder nachgestellt hat. Ihr beide hattet telefoniert, während du im Auto auf dem Weg nach Hause warst. Da erkennst du, dass Dina vor deinem Haus auf dich wartet. Jasmin, erzähl uns gerne, wie du die Situation damals wahrgenommen hast.
Da stand er vor der Haustür und hat auch gesagt, er hat was dabei. Ja, irgendwie ein Messer oder irgendeine Waffe. Oder hat er öfter damit gedroht, ne? Auch dass er sie entstellt. Und da hatte ich die Polizei gebeten, dass sie kommt. Die kam dann auch, aber das war, also hat erstmal gedauert, ne, bis man es erklärt hat, bitte schauen Sie mal in die Akte, da ist schon was, ne? Weil nur weil da jetzt jemand steht oder sagt, ich komme, heißt das halt noch lange nicht, dass etwas passiert ist. Ja, und dann hat er da einen Platzverweis gekriegt, ne, bis 6 Uhr morgens. Nach 10 Minuten war er dann wieder da, weil er sich hinter den Mülltonnen versteckt hat. Und die Polizei war ja schon weg. Also man ist überhaupt nicht geschützt oder fühlt sich nicht geschützt, machtlos.
Luisa, was geht einem da durch den Kopf, wenn es sich einfach alles immer und immer wieder zu wiederholen scheint und kein Ende nehmen möchte?
Es ist wirklich eine sehr schwere Zeit gewesen. Mal vor allem, man wird so entmutigt. Man denkt so, bringt das überhaupt was? Ist das richtig, was ich hier mache? Was kann ich noch machen? Warum glaubt mir keiner? Oder auch in den Momenten, wo ich die Polizei gerufen habe und die kamen und er mich auf meinem Handy angerufen hat und ich das Handy an die Polizei weitergegeben habe und er sie aufs Ganze beleidigt hat. Die meinten, naja, ist halt so, ne? Dachte ich mir auch so, okay. Und dann hat er der Polizei gesagt, ja, ich bin in Köln, sie lügt, ich war gar nicht da. Und der so, ach so, ja, okay, gut. Und ich guck dann einfach nur so und denk mir so, okay, was passiert hier gerade? Wird ihm wirklich geglaubt? Natürlich ist die Polizei dann wieder weggefahren und dann kam er natürlich wieder. Ne?
Wie war das für dich, Jasmin? Also wie hast du über diese ganze Situation gedacht? Man möchte seiner Freundin ja irgendwie helfen, aber fühlt sich wahrscheinlich auch hilflos. Ne?
So komisch es klingt, man gewöhnt sich daran. Das ist schon krank eigentlich. Ne? Ich meine, die Luisa hat natürlich auch sehr oft bei mir geschlafen, wurde sehr oft begleitet dann mit nach Hause nach der Arbeit oder man hat immer telefoniert, wenn sie die Haustür rausgegangen ist oder auch nach Hause gefahren ist, dass man da immer irgendwie ein bisschen ja, Sicherheit mehr oder weniger halt hat. Ja, man gewöhnt sich daran, halt an die Umstände.
Das Schwierigste, glaube ich, war auch für mich immer, dass ich mich rechtfertigen musste. Also ich habe dann auch wirklich nicht nur ihr, sondern ich habe meinen Standort mit vielen geteilt und habe gesagt, so ist es nicht, weil er teilweise auch in der Firma angerufen hat und gesagt hat, nein, sie lügt, sie hat gestern noch bei mir geschlafen, wir haben uns gestern noch gesehen, es war alles gut, wir streiten nur. Und dann halt immer die ganze Rechtfertigung, dieses Beweisen müssen, dass es nicht so ist, dass es gegenteilig ist, das war wirklich sehr anstrengend.
Genau, ja. Das ging ja bis ins Gerichtsverfahren so. Ich hatte das ja eben schon mal angedeutet, dass er einfach Dinge erfunden hat, warum auch immer, egal ob das jetzt wahnhaftes Erleben war oder einfach nur ein schlichtes Lügen. Mhm. Das konnte ich gut nachvollziehen bei Luisa. Du kommst ja dann in so eine Situation, da wird etwas behauptet nach dem Motto, die hat doch immer noch Sex mit mir, ja, so nach dem Motto. Und du denkst dir, das gibt's doch gar nicht, ich will nur meine Ruhe haben. Und der behauptet dann auch so einen innigen Geschlechtsverkehr, den es angeblich noch geben würde, einfach frei erfunden und du kommst dann unter Druck und willst nur sagen, ich will nur meine Ruhe haben und vielleicht gibt es sogar noch den einen oder anderen, der dann sagt, vielleicht hat der Beschuldigte ja sogar recht mit seiner Version, wer weiß. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm, wenn dann auch noch solche Geschichten aufkommen. Ich weiß nicht, Luisa, gab es das mal bei dir, dass du fast schon selbst an dir gezweifelt hast, so nach dem Motto, stimmt das überhaupt, was ich hier sage? Das habe ich schon mal von anderen Mandantinnen gehört, die gesagt haben, ich wusste selbst schon nicht mehr, hat der vielleicht sogar recht? Die wussten objektiv, das stimmt nicht, aber haben schon an sich gezweifelt, weil man es so oft gehört hat und natürlich psychisch irgendwann auch so durch den Wind ist selbst, ne, bei dem Ganzen. Gab es sowas bei dir auch?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso, wie gesagt, ein Mensch, der gerne verdrängt und vergisst und ich dann einfach nur nach vorne gucken möchte. Und er hat halt immer wieder die Vergangenheit aufgerollt und wieder drüber geredet. Und er wusste halt auch sehr gut, wie er mich zu manipulieren hat und wie er es schafft. Und ich habe auch immer zu ihm gesagt, du bist die einzige Person, die mich wirklich verletzen kann, von der ich auch eigentlich viel gehalten habe. Und das wusste er auch sehr gut auszunutzen.
Ja, welche Konsequenzen hat das Ganze für dich persönlich und privat gehabt? Also du hast ja gesagt, er hat auch auf deiner Arbeitsstelle keine Ruhe gelassen. Ich denke mal, das wird auch irgendwie Auswirkungen gehabt haben.
Ja, er hat mich einfach komplett aus dem Leben geschmissen. Bevor ich ihn das zweite Mal, sag ich mal, wieder getroffen habe, war mein Leben geregelt. Ich hatte einen tollen Job, war glücklich, war viel auf Reisen, war immer mit Freunden unterwegs. Ich kann mich über nichts beklagen. Das hat sich natürlich jetzt einmal komplett geändert. Mhm. Also ich musste umziehen. Mein Freundeskreis musste ich natürlich auch teilweise ungewollt irgendwie mich entfernen und trennen. Die Arbeitsstelle. Er hat ja mittlerweile wirklich alle Leute, die ich kenne und kannte, mit reingezogen. Und das macht schon sehr viel mit einem. Also 24/7 war ich damit konfrontiert und musste mich irgendwie da rausschlagen, wusste nicht, was richtig und falsch ist. Und das war schon sehr anstrengend. Also ich habe wirklich sehr oft an mir selbst gezweifelt, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzumachen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal auch gesagt, okay, es ist einfacher, zu ihm zurückzugehen, als das Ganze hier weiter mitzumachen.
Krass. Mhm.
Es hat wirklich an meine ganze Kraft geraubt.
Kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, ja. Im Februar 2023 dann die nächste Stufe der Eskalation. Sinan taucht wieder vor deinem Haus auf, fordert dich auf. So wirst du es später der Polizei schildern, dass du rauskommen sollst. Deine Eltern, die im selben Haus wohnen, haben dann auch erstmal live miterlebt, wie Sinan so drauf ist. Da hast du ihnen dann ja auch das erste Mal, so wie ich das verstanden habe, von den Schritten gegen ihn erzählt, die du bereits erwirkt hast. Das war wahrscheinlich auch ein Schock für deine Familie, oder?
Ja, sehr großer Schock. Ich musste ja schon viel mitmachen, meine Familie auch, und deswegen wollte ich das eigentlich ihnen ersparen. Ging natürlich dann irgendwann nicht mehr, weil er wusste, genau damit bekommt er mich. Dann musste ich erstmal erklären, was alles so passiert ist. Und das mit der Säure an dem Tag war natürlich dann das i-Tüpfelchen. Spätestens an dem Tag hat es einfach jeder mitbekommen.
Vielleicht kannst du das
genau
noch erzählen,
erzähl uns
Lisa,
mal genauer.
Weil das ist schon auch für mich jetzt, ehrlich gesagt, als erfahrenen Stalking-Anwalt aus beiden Lagern sozusagen, eine Seltenheit gewesen, die
ja.
Stichwort Buttersäure.
Er hatte ja Tage davor, Monate glaube ich sogar davor, sowohl mir als auch Jasmin und meinem Umfeld gesagt, er hätte was bestellt. Und wenn ich nicht reagieren würde und mich bei ihm melden würde und mit ihm reden würde, dann wird irgendwann was Schlimmes passieren.
Mhm.
Hat mir dann auch Fotos von einem Paket geschickt, teilweise auch ein Video, wie er das Paket dreht, dass man halt aber nicht sieht, was drin ist, das er in seinem Studio hatte.
Psychospielchen.
Ja, die hat er sehr gerne gemacht. Hat immer gesagt, bist du dir sicher, dass du dich nicht meldest? Versuch mich jetzt nochmal zu blockieren, dann wirst du sehen. Da lebt man halt wirklich in ständiger Angst, weil vor allem man wusste ja nicht, was da auf einen zukommt.
Mhm.
Ich hätte ja auch niemals so weit gedacht. Also ich wusste nicht mal, was Buttersäure in dem Sinn ist. Und an dem Abend kam er dann halt, hat mir geschrieben, dass er auch kommt, hat sich quasi vorangekündigt und hat dann vor meiner Haustür rumgeschrien. Meine Mutter hat mich dann gerufen, sie war am Fenster und hat gemeint, Luisa, ruft die Polizei, er ist wieder da. Was ich dann letztendlich auch gemacht habe, direkt die Polizei gerufen. Wir sind auch vom Fenster weg, also so, dass er mich auch gar nicht sieht. Und in der Zeit hat er die Säure schon überall verschüttet, gegen die Hauswand, in den Briefkasten, an die Klingeln, im Eingangsbereich. Für die, die nicht wissen, wie das riecht und was Buttersäure anstellen kann, besser so, das wünsche ich keinem.
Widerlich.
Ja, also das hat man bis komplett die Straße entlang gerochen. Und dann kamen auch Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr. Da war er natürlich schon wieder weg. Nicht weit, wie ich im Nachhinein erfahren habe, aber hat sich das ganze Spektakel dann auch noch von Weitem angeguckt.
Wahnsinn.
Genau, und mit dieser ja unterschwelligen Drohung als nächstes trifft es dein
das
Gesicht.
Das hat er auch gerufen, genau. Er hat gesagt, das ist für dich gedacht. Also der hat da auf der Straße lauthals rumgeschrien, damit es auch wirklich jeder mitbekommt.
Mhm. Ja, Sinan wird auch da nicht locker lassen. Immer wieder wird er vor deinem Haus auftauchen, dich mit Anrufen und Nachrichten bombardieren. Und schließlich schaffst du es aber mit Burkhard als deinen Anwalt, dass Sinan angeklagt wird. Er kommt sogar in Untersuchungshaft. Wie war das für dich damals, als du gemerkt hast, Luisa, jetzt wird's endlich wirklich ernst?
Das war wirklich eine sehr große Erleichterung, auch wirklich endlich mal ernst genommen zu werden.
Mhm.
Weil vorher habe ich mich nur im Kreis gedreht, habe viel geredet, musste irgendwie Beweise sammeln. Einerseits musste ihn aber andererseits doch blockieren. Es war wirklich ein sehr schwieriger Zeitraum, dass ich da irgendwie nicht wusste, was ich zu tun habe. an dem Tag wollte ich es erst gar nicht glauben, dass wirklich irgendwas davon was gebracht hat.
Mhm. Kann man dieser Erleichterung eigentlich trauen in dem Moment oder denkt man, okay, da kommt bestimmt noch mal was?
Ich habe auch dann erst noch danach noch mal Angst bekommen, weil ich dachte, okay, jetzt merkt er, es wird ernst. Was ist die nächste Stufe?
Ja, er hat dir ja aus der Untersuchungshaft einen Brief geschrieben, hast du mir erzählt. Also auch da hat er nicht locker gelassen. Was hat er dir denn da geschrieben?
Tatsächlich noch vor dem Brief war ich die erste Person, die er angerufen hat aus der Untersuchungshaft. Ja.
Gut, die Nummer wusste er.
Genau, das war dann auch seine Ausrede, dass er meine Nummer auswendig konnte und deshalb aus dem Grund mich dann angerufen hatte. An dem Tag war ich auch ein bisschen schockiert, weil ja, ich dachte, man weiß eigentlich, warum einer in Haft kommt, aber
genau.
Anscheinend.
Eigentlich ist der Sinn und Zweck der U-Haft, dass man zum Beispiel nicht auf Zeugen einwirkt und Luisa war ja hier die Hauptzeugin. Also da hatte man wohl in der dortigen JVA nicht so genau hingeguckt, wer sei denn, er hat hier heimlich telefoniert, was ich nicht genau weiß.
Ich hatte davor die Beamtin am Telefon.
Also es gab einen offiziellen Anruf, was schon ein starkes Stück ist.
Ja, und dann noch der Brief hinten dran.
Genau, ein 5 Seiten langer Brief. Hat er irgendeine Adresse als Absender draufgeschrieben, die aus seiner Wohngegend ist. Und wie er im Nachhinein ja auch bestätigt hatte, mir dann aus dem Gefängnis geschrieben hat und zukommen lassen hat. Durch einen Mithäftling, der den mit rausgenommen hat.
Also selbst da konnte er nicht locker lassen. Burkhard, vielleicht erzählst du uns jetzt aber mal genauer, wie das Ganze mit der Anklage abgelaufen ist eigentlich.
Also wir waren ja wahnsinnig froh, dass es die Anklage gab zum Amtsgericht, wohlgemerkt in Mainz spielt das ganze Jahr. Wir hatten dann einen vorsitzenden Richter bei diesem ersten Verfahren, der wirklich auch geneigt war im Hinblick auf diese Fülle von Akten. Es waren ja nur einige Vorfälle, die du jetzt hier genannt hast, Simone. Es gab ja noch viel, viel mehr Anzeigen, viel mehr Sachen. Das türmte sich natürlich dann auch auf dem Tisch dieses Richters. Da muss man sagen, hatte der Sinan tatsächlich schon in dem Verfahren einen guten Strafverteidiger an seiner Seite, den ich auch aus einer anderen Sache schon kannte. Und wir haben uns dann auch zu einem Rechtsgespräch im Prinzip zurückgezogen, weil der Richter ganz klar sagte, bei der Fülle, da kann ich eigentlich nur den Angeklagten ins Gefängnis schicken. Es gab aufgrund gewisser Umstände, das war vorher schon klar, 2 Strafen. Das ist manchmal so, wenn keine Gesamtstrafe gebildet wird, dann war jetzt im Prinzip nur die Frage, wie hoch wird die Strafe ausfallen? Und da muss man sagen, hat Sinan damals noch seine Angehörigen losgeschickt, hat noch ein Schmerzensgeld aufgetrieben, hat sich entschuldigt, hat sich da in dem Verfahren tatsächlich total einsichtig gezeigt. Er spielte da wirklich dann, wenn ich das mal so nennen darf, den lieben Jungen, der jetzt geläutert ist durch die Untersuchungshaft. Das alles hätte unglaublich auf ihn gewirkt. Tja, und dann war es so, dass ich mit Luisa lange gesprochen habe und gesagt habe, aus meiner Erfahrung heraus bringt es relativ wenig, wenn er jetzt ins Gefängnis geht und da vielleicht 3 Jahre sitzt. Ich halte es für erheblich sinnvoller, wenn diese 2 Strafen, die er bekommen wird, zur Bewährung ausgesetzt werden, weil dann haben wir das sogenannte Damoklesschwert der Bewährung, was über ihm schwebt und das kann ja sowas wie Druck ausüben, dass man dann mit diesen Stalking-Handlungen nicht weitermacht. Mhm. Luisa hatte mir damals schon gesagt in unserem Gespräch, ganz ehrlich, bei dem wirkt glaube ich gar nichts so richtig, aber ich habe gesagt, also er saß ja noch nie in U-Haft, jetzt ist er schon mal geraume Zeit weggesperrt gewesen. Er hat sich hier sehr einsichtig gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das die beste Alternative ist. Und dann habe ich mit der zuständigen Staatsanwältin, mit dem zuständigen Richter gesprochen und auch mit dem Verteidiger. Und dann haben wir uns sogar dafür stark gemacht, ich war ja hier Nebenklageanwalt, dass der Angeklagte nicht ins Gefängnis geht, weil wir auch natürlich Sorge hatten, vielleicht kommt da noch ein Racheakt oder sonst was, sondern wir lassen nach Möglichkeit diese Bewährung über ihm schweben und dann wird er sich schon an die Vorgabe halten, mit Luisa keinen Kontakt aufzunehmen. Und dann hat der Vorsitzende Richter in der Urteilsverkündung noch Bezug genommen auf das, was ich im Schlussvortrag gesagt hatte, gesagt, ohne die Nebenklage, ohne die Geschädigtenvertretung wären sie hier schon ins Gefängnis gewandert und hat ihm dann aber 2 Strafen gegeben, 2x1 Jahr und 8 Monate mit Bewährung. Und natürlich als Bewährungsauflage insbesondere Kontaktverbot zu Luisa und hat ihm natürlich auch nochmal ganz klar gesagt, wenn nur der geringste Verstoß hier ankommt, sperren wir sie sofort wieder ein.
Aber schon wenige Tage nach diesem von euch ja wirklich gut gemeinten Urteil geht alles wieder von vorne los. Wie sah das aus, Luisa? Und was waren deine Gedanken dazu?
An dem Tag war ich eigentlich einfach nur erleichtert, dass es vorbei ist. Hab auch mir gedacht, so, ich wollte ja nie, dass es so weit kommt überhaupt und dachte, das wäre so die beste Möglichkeit. Er ist nicht im Gefängnis, er hat aber so das verstanden, worauf es hinausgeht, wenn er weitermacht. Und war eigentlich an dem Tag einfach nur erleichtert, wollte nach vorne schauen und dachte auch nicht, dass da wirklich nochmal was kommt. Ja, allerdings hat es, glaube ich, nur 2 oder 3 Tage gedauert. Dann hat mein Handy wieder anonym geklingelt. Also ehrlich gesagt habe ich nicht geglaubt, dass er es war. Also und bin einfach dran gegangen. Ja, dann ist erstmal Musik gelaufen. Und ich dachte mir schon, weil der ja ein Musikstudio hatte, okay, entweder ist das jetzt jemand, der mich irgendwie auf den Arm nehmen möchte, oder es ist jetzt wirklich er nochmal. Mhm. Und dann wollte ich es halt auch wissen. Dann habe ich aufgelegt und dann ging es weiter. Und dann bin ich auch nochmal dran gegangen. Und dann hat er auch angefangen zu reden.
Also ging die ganze Geschichte wieder von vorne los für dich, gefühlt.
Ja, in dem Telefonat hat er sich auch erstmal einfach nur gefreut, dass ich drangegangen bin, dass er noch einmal mit mir reden konnte, weil er, wie gesagt, dann auch zu mir meinte, ja, vor Gericht konnte ich dich ja nicht anschauen und zu dir reden. Hat sich dann auch tatsächlich nochmal entschuldigt und dann hat er halt auch angefangen, ja, wie es im Gefängnis ist und dass da ja alles so toll ist.
Oh.
Er hat zwar sein Studio vermisst, aber da die Jungs sich irgendwie gegenseitig die Haare schneiden und ich war einfach nur unter Schock und dachte mir so, passiert das jetzt gerade wirklich? Und ich wusste auch wirklich in dem Moment gar nicht, wie ich reagieren soll. Also.
Ich habe auch gedacht, Simone, das kann nicht wahr sein, als Luisa mich dann einige Tage später angerufen hat.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Und mir davon erzählt hat, da sitzen wir im Gerichtssaal. Er hat, glaube ich, sogar 2 Verteidiger damals bezahlt und dabei gehabt, seine ganze Familie hinten drin, die für ihn noch dieses Schmerzensgeld auftreibt. Alles ist in Anführungszeichen gut gelaufen. Er geht nach Hause. Wir waren zufrieden mit dem Urteil. Er muss nur eins machen, den Kontakt zu Luisa unterlassen. Und 2, 3 Tage nach diesem Urteil ruft er wieder an. Da habe ich auch gedacht, ich stehe im Wald.
Da sieht man aber, wie extrem dieser Drang scheinbar ist, dich zu kontaktieren und in deinem Leben zu sein um jeden Preis. Ne? Und
im Telefonat habe ich ihm dann auch gesagt am Ende so, lass es doch jetzt alles so, wie es ist. Wir haben beide draus gelernt, wir wissen, wo es hinführt. Lassen wir es jetzt hier stoppen und ich werde jetzt nicht auch noch irgendwie was machen oder so. Ich hätte es auch einfach ignoriert. Bin ich ehrlich, hätte es ignoriert und wäre einfach froh gewesen, hätte ich so weiterleben können. Aber mit der Antwort, ja, war er jetzt nicht so zufrieden, hat gemeint, ja, lass uns noch einmal sehen wenigstens. Lass uns wenigstens noch einmal das Gespräch finden und ich muss dich sehen. Und dann letztendlich habe ich dann auch aufgelegt. Ja, und dann ging es einfach wieder von vorne los.
Ja. Und es ging für dich, Luisa und Sinan, dann also unweigerlich in Runde 2. Der Flut an Nachrichten und Kontaktaufnahmen stand vor Gericht gegenüber, dass Sinan dort komplett diesmal geschwiegen hat. Eine schwierige Situation für die Opferseite, Burkhard. Erklär uns mal, warum.
Genau, man muss vorab noch eins sagen, Simone. Er ist zwischenzeitlich glücklicherweise wieder in Haft genommen worden, weil als ich den zuständigen Richter anrief und ihm das erzählte dann, was Luisa mir berichtet hatte, hat er gesagt, das gibt es doch gar nicht. Sitzen hier vor einigen Tagen zusammen, hat genauso reagiert wie ich. Natürlich war dann die Frage, haben wir Nachweise für das, was da an neuen Stalking-Handlungen passiert ist. Aber wir hatten ja unter anderem auch Luisa als Zeugin, wir hatten aber auch Jasmin als Zeugin, die glücklicherweise, das muss ich auch sagen, Kompliment an dich, Jasmin, da einiges mitgeschnitten hatte von dem Ganzen. Ja, ist natürlich immer so ein bisschen, du kannst dich auch schnell strafbar machen, aber in solchen Notsituationen halte ich das für richtig, das sage ich ganz deutlich, um Beweise zu sichern. Sie hatte dem Sinan ja auch gesagt, ich nehme das jetzt gleich auf und er hat ja bei ihr angerufen und munter weiter drauf losgeredet.
Also er wusste in dem Moment, was passiert.
Genau, genau. Und dann, ja, also wir sind dann wieder in das Gerichtsverfahren, neues Verfahren. Diesmal war jetzt eine Richterin zuständig. Der Richter hatte zwischenzeitlich gewechselt. Das hat ja doch ein paar Monate dann bis zum nächsten Gerichtstermin gedauert. Es musste erst noch eine neue Anklage wegen der neuen Verstöße gemacht werden, ja. Und zu unser aller Erstaunen hat Sinan jetzt zwar noch einen der beiden Verteidiger gehabt, der auch wirklich sehr erfahren und professionell ist, aber er hat seine Strategie geändert. Er hat jetzt auf Schweigen umgestellt und hat dann noch so, ja, über Beweisanträge oder Anträge, die er hat stellen lassen, in den Raum gestellt, dass das Ganze gar nicht so stimmen würde, sondern möglicherweise Luisa umgekehrt ihn kontaktiert hätte. Sie hätte ihm angeblich 4 Bilder zugeschickt. Auf die Frage, warum er die denn nicht vorlegen würde, hieß es dann ja, die hätte er versehentlich gelöscht. Welch Wunder.
Wow.
Luisa hätte ihm in stundenlangen Telefonaten, davon hätte es ganz viele gegeben, sinngemäß gesagt, sie hätte ihn am liebsten in den Arm genommen im Gerichtssaal letzte Mal schon und also hat er wieder Dinge behauptet, die genau dem entsprechen, wie es die vorher auch gab, die halt eben nichts mit der Wahrheit zu tun haben, die dann natürlich auch es erforderlich machten für Luisa und mich, dass wir gesagt haben, so ganz von alleine läuft das hier nicht, wir müssen uns der Sache stellen, Luisa musste noch nochmal komplett als Zeugin vernommen werden. Auch Jasmin war diesmal als Zeugin geladen. Glücklicherweise haben beide diese Tortur, vor allen Dingen für Luisa natürlich, nochmal durchgemacht. Sehr überzeugend ausgesagt, da hatte auch niemand Zweifel an der Richtigkeit der Aussagen. Und das hat dann dazu geführt, dass, glaube ich, nochmal 3 Tage verhandelt wurden in Mainz. Also, weil er natürlich nichts zugegeben hatte zu Beginn jedenfalls und dann diese Behauptung aufgestellt hatte, musste die Richterin dann das Handy von Luisa überprüfen lassen. Und das war natürlich dann so aus meiner Sicht jetzt wirklich der Höhepunkt der Frechheit. Nicht von der Richterin, sondern von dem Angeklagten, von Sinan, dass er das hier verursacht hatte, dass Luisa jetzt noch mehrfach zur Polizei musste. Sie musste mehrere Handys abgeben. Es wurde geguckt, hast du möglicherweise doch Kontakt mit ihm aufgenommen? Es wurden uralte Chats durchgeguckt. Dann hieß es zwischendurch, ach, es war das falsche Handy abgegeben worden. Und da entsteht dann bei Geschädigten wie Luisa, wie ich finde, zu Recht der Eindruck nach dem Motto, wer ist hier eigentlich der Angeklagte und wer ist hier das Opfer? Bin ich hier die Verbrecherin? Ja. So wirst du da teilweise angeguckt. Zumal dann nach einer Handyauswertung es hieß, das wäre das falsche Handy gewesen. Danach hätte die Polizei nochmal versucht, Luisa zu erreichen und sie wäre da nicht dran gegangen. Das wäre ja verdächtiges Verhalten, so nach dem Motto. Hm. Klar muss man das alles überprüfen, aber das ist natürlich für Opfer dann echt eine Tortur. Und deshalb verstehe ich auch Opferaussagen, auch wenn ich die am Ende für verkehrt halte, dass viele sagen, diesen Wahnsinn, diese Tortur vor Gericht, die tue ich mir nicht an. Ich verzichte auf eine Anzeige. Ich möchte nur meine Ruhe haben. Ich tauche irgendwie ab. Das höre ich auch sehr, sehr häufig. Mhm. Ich halte das für verkehrt. Ich rate dazu, immer so Sachen durchzuziehen. Aber das muss man auch ganz klar sagen. Das muss man auch jedem Mandanten und jeder Mandantin vorher sagen. Das ist kein Kinderspiel vor Gericht. Ne? Und was Luisa, du kannst ja vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht schildern, da an Emotionen erlebt hat jetzt in dem neuen Verfahren, das war nicht ohne.
Das muss unheimlich viel Kraft kosten, auf jeden Fall.
Ja, ich war auch wirklich nicht drauf vorbereitet. Ich bin eigentlich ein sehr starker Mensch, aber selbst das hat mich schon teilweise umgehauen. Also ich war öfter dran und habe ich auch zum Herrn Benneken gesagt, so, ich kann nicht mehr. Also wie weit geht das noch? Wie lang geht das noch? Ich will einfach nicht mehr. Ich will damit abschließen. Fertig. Aber mein Glück war, dass ich wirklich in meinem Umkreis Leute auch hatte, die mich unterstützt haben und gesagt haben, komm noch ein bisschen, dann hast du es. Und das hat mir auch sehr geholfen.
Definitiv.
Aber es ist sehr nervenaufreibend.
Was für uns nochmal wichtig war, Simone, das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, der selbst hier Betroffener ist, der selbst Opfer ist einer solchen Straftat. Natürlich sollte man sich unbedingt einen Anwalt nehmen. Ja, der wird oft auch vom Staat bezahlt in solchen Fällen, selbst wenn man jetzt nicht die besten Vermögensverhältnisse hat. Aber unabhängig davon sollte man unbedingt diese ganzen Beweise sichern, wie Luisa das hier gemacht hat. Ja, also die Polizei hat ja schon gesagt, so viel brauchen sie gar nicht mehr sichern, weil das hat ja ein Ausmaß, das kann man gar nicht sichern. Und man sollte unbedingt darauf bestehen, und das war hier, glaube ich, auch ein Knackpunkt in diesem zweiten Gerichtstermin, jetzt in dieser zweiten Runde, dass solche Sprachnachrichten beispielsweise laut vorgespielt werden. Luisa hatte, glaube ich, in dem Termin 1 oder 2 wirklich laut vorgespielt und da kam eine Aggressivität rüber, Simone, wie ich sie auch ehrlich gesagt selten gehört habe. Ja, da wurde geschrien, aufs Übelste beleidigt unterhalb der Gürtellinie. Da wurde, glaube ich, auch der Richterin und der Staatsanwältin hier mal ganz klar, um welche Art von Bedrohung, von Stalking es sich hier geht.
Dass man wirklich einen Eindruck bekommt, ne?
Auch da gibt es genau verschiedene Ebenen. Und das ist, wie gesagt, von mir ein Tipp an alle, die da betroffen sind. Im Gerichtssaal nicht mit irgendwas zurückhalten, sondern wirklich sagen, ich habe da eine Datei, wenn Sie die hören wollen, ich kann die gerne vorspielen etc. Mhm. Das macht Eindruck und das ist psychologisch für die betroffenen Richter und so weiter sehr, sehr wichtig. Und ein Urteil wird dann auch härter nach meiner Erfahrung, wenn man solche Dateien wirklich einführt, als wenn man nur beispielsweise Protokolle verliest. Mhm. Ja, das hat längst nicht die Wirkung, als wenn du die Stimme des Angeklagten laut im Gerichtssaal hörst.
Da kommen die Emotionen halt nicht so rüber, ne?
Genau.
Ja, und was ich sehr spannend finde, eine psychiatrische Gutachterin hat ja auch im Prozess über Sinan ausgesagt. Was hat sie geschildert?
Sie hat mit ihm einmal gesprochen. Das ist natürlich sehr schwierig, ja. Mhm. Natürlich haben wir hier ein amtsgerichtliches Verfahren gehabt und natürlich kann man da nicht 15, 20 Explorationstermine machen. Das ist uns auch klar. Aber ich habe ganz ehrlich gesagt vermisst bei dieser Untersuchung, dass zum Beispiel auch mal mit Luisa weitergehend gesprochen wurde, darüber, wie er sich konkret ihr gegenüber verhalten hat. Die Psychiaterin hat dieses mehrstündige Gespräch mit Sinan ausgewertet und hat dann, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen darf, gesagt, psychiatrisch kann sie nichts feststellen, was für die Schuldfähigkeit hier von Belang ist. Mhm. In Anführungszeichen, da mag irgendwas vorliegen, aber es wäre nicht eine solch ausgeprägte Störung, dass dadurch irgendwie sein Handeln im strafrechtlichen Sinne beeinträchtigt wäre. Ja, es gibt da so einen Katalog von Red Flags, von denen meines Erachtens fast alle hier erfüllt waren, ja, wo jemand und dann, wenn er gewisse Voraussetzungen mitbringt, tatsächlich auch dem sogenannten Liebeswahn unterliegt, ja, der natürlich dann sehr wohl eine Psychose darstellen kann, aber das hat sie letztendlich verneint. Ich glaube, Luisa und ich hatten da eine andere Auffassung. Wir sind natürlich jetzt keine Berufspsychiater, aber vielleicht haben wir halt eben auch etwas mehr Informationen über Sinan.
Das wollte ich gerade
als
sagen.
Diese Psychiaterin. Sie hat dann selbst ein Beispiel gebracht aus ihrer Klinik, so habe ich das verstanden, in der sie arbeitet, wo jemand dann wohl einer anderen Mitarbeiterin der Klinik ständig aufgelauert hat und da aufdringlich wurde. Also ich fand das Beispiel, was sie genannt hat, für den sogenannten Liebeswahn, der dann strafrechtlich die Verantwortung durchaus in Frage stellen kann, fand ich, wie gesagt, längst nicht so beeindruckend wie das, was Sinan hier gemacht hat. Und es ist so, Simone, wie oft mit Gutachten, von jeder Wahrheit ist auch das Gegenteil wahr. Ja, also der eine Gutachter entscheidet so, der andere so. Sie hat gesagt, ne, der gehört nicht in die Psychiatrie, da ist nichts, was sie in dem Sinne feststellen kann. Ich glaube, dass ihm zumindest eine psychotherapeutische Begleitung über lange Zeit guttun würde. Das war mein Eindruck von Sinan, den ich gewinnen konnte.
Am 15. Mai ist das Verfahren geendet, also noch sehr frisch. Mit welchem Ergebnis und Urteil?
Tatsächlich muss man sagen, ist es das nach meinem Kenntnisstand härteste Urteil, das bisher in Deutschland gegen einen Stalker gesprochen wurde. Es ist so, dass er ja diese zweimal 1 Jahr und 8 Monate mitbrachte, mit Bewährung wohlgemerkt. Die Richterin hat gleich einen Anhörungstermin gemacht im Anschluss an die Hauptverhandlung, hat gesagt, ich widerrufe die sofort. Und hat das auch tatsächlich getan. Natürlich kann er dagegen noch Beschwerde einlegen, aber die sind jetzt schon widerrufen, diese beiden Bewährungen, sodass er schon mal 3 Jahre und 4 Monate hatte. Und es gab ja noch dieses neue Verfahren. Und da hat die Richterin tatsächlich nochmal für, ich glaube, 2 angeklagte Taten gab es hier in dieser neuen Sache, hat sie tatsächlich nochmal 2 Jahre Freiheitsstrafe oben drauf gelegt, hat eine Nachstellung in einem besonders schweren Fall gesehen. Da geht dann die Höchststrafe bis zu 5 Jahren. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, immer vorausgesetzt, das Ganze wird rechtskräftig, er kann natürlich gegen dieses neue Urteil noch Berufung einlegen, aber wenn es so bleiben würde, wovon ich ausgehe, dass es am Ende nicht weniger gibt, dann muss er tatsächlich 5 Jahre und 4 Monate insgesamt hinter Gittern. Hat natürlich, das muss man sagen, die Chance, wenn er sich gut führt, wenn er vielleicht eine Therapie langfristig hinter Gittern macht, zu 2/3 rauszukommen. Aber auch das wären ja gute 3 Jahre, die da zu verbüßen sind. Also schon, muss man sagen, ein ganz, ganz deutliches Urteil. Und aus meiner Sicht, ich bin ja überhaupt kein Hardliner, der sagt, es sollen besonders hohe, besonders harte Urteile gefällt werden. Aber wenn jemand so notorisch weitermacht, völlig unbelehrbar ist und sich dann auch noch so in einem zweiten Gerichtsverfahren verhält, wie es der Angeklagte getan hat, dass man hier die Rollen vertauscht, praktisch dem Opfer die Schuld zuschiebt und sich selbst dann im Prinzip als Justizopfer geriert, dann meine ich, muss es auch mal eine deutliche Kelle geben und die hat es hier gegeben. Und ja, natürlich kann er jetzt noch zum Landgericht in Berufung gehen, dann kann er diese 2 Jahre nochmal anfechten. Das andere ist schon rechtskräftig bezüglich dem Grunde. Und da geht es dann nur noch um die Frage, ist der Bewährungswiderruf endgültig oder nicht? Aber auch da sind seine Chancen meines Erachtens relativ gering.
Wie geht's dir mit diesem Urteil, Luisa?
Viele kommen auf mich zu und beglückwünschen mich und sagen, jetzt ist es endlich vorbei. Aber ich muss gestehen, ich fühle mich noch nicht so. Also für mich ist es zwar irgendwo klar eine Erleichterung, dass ich erstmal weiß, okay, es passiert nichts mehr, es kann nichts mehr kommen. Es ist eine Unsicherheit da trotzdem. Also man weiß ja, irgendwann ist er wieder draußen. Was sind seine Gedanken momentan? Er hat ja immer gesagt, ja, warte ab, egal wie viele Jahre vergehen, ich werde es nicht vergessen, wir werden uns wiedersehen. Und ja, das schlummert halt schon so im Hinterkopf und man denkt immer wieder dran.
Also glaubst du auch nicht, dass ihm irgendwie geholfen werden kann, dass er sich ändern wird?
Ich hoffe es sehr. Also ich hoffe es wirklich sehr für ihn. Er hat damals auch zu mir gesagt, dass er da selbst Hilfe braucht. Ich hoffe es einfach nur.
Ja, Burkhard, wir haben ja wie gesagt schon in unserer Akte 47 über das Thema Stalking gesprochen und auch über die juristischen Grenzen. Wie bewertest du die mit Blick auf diesen Fall hier?
Ja, erstmal muss ich wirklich sagen, bin ich sehr erfreut über das Urteil, das ich für absolut richtig und angemessen halte. Wenn jemand so unbelehrbar ist, dann muss er auch alle Härte der Justiz zu spüren bekommen. Ja. Ich freue mich, dass sich die Richterin, der ursprünglich zuständige Richter, auch die Staatsanwaltschaft hier nicht haben täuschen lassen. Das muss man wirklich sagen. Ich muss auch sagen, ich fand auch den Verteidiger sehr vernünftig. Ja, es war auch mein Eindruck, ich schilder hier ganz bewusst meinen Eindruck, dass er seinen Mandanten ja auch durchaus kritisch sehen könnte. Also niemand, der da, das gibt es ja teilweise auch unter Verteidigern, dann völlig empathielos ersichtliche Opfer angeht, einfach nur so für die Galerie verteidigt, ohne Sinn und Zweck und dem Mandanten noch mehr Schaden zufügt. Nein, das war hier anders. Also das Verfahren lief sehr ordnungsgemäß ab und ich freue mich natürlich auch. Wir haben dann direkt im Anschluss an dieses Urteil 5 Jahre und 4 Monate insgesamt ein TikTok-Video aufgenommen, das auch bei Advokaten des Bösen auf unserem Channel ausgestrahlt. Und da gab es ganz, ganz viel Echo, das muss ich sagen, wie ich es selten erlebt habe. Viel Zuspruch, auch Luisa hatte das Video, glaube ich, dann noch in ihrer Story geteilt. Da ist es schon so, dass viele jetzt, glaube ich, Hoffnung haben, dass man bei Stalking nicht ganz machtlos ist, um es mal so zu sagen, dass die Justiz da auch mittlerweile reagiert. Insofern darf ich auch wirklich sagen, ohne dass ich mich da anbiedern möchte, dass ich hier das Amtsgericht in Mainz wirklich mal loben muss. Es gab mehrere knallharte Urteile, die absolut richtig sind in meinen Augen gegen jemanden, der völlig unbelehrbar ist und die vielen Stalking-Opfern Hoffnung machen. Natürlich, die Bestrafung ist das eine. Wir müssen trotzdem immer sagen, das reicht nicht aus. Das ist ganz klar. Wir brauchen viel bessere Betreuung von solchen Opfern. Ich finde, man sollte auch Polizeibeamte noch besser schulen für diesen Bereich. Es gibt einige Polizisten, die sind da sehr, sehr firm drin. Das muss ich auch fairerweise sagen. Viele haben aber überhaupt gar keine Erfahrung, nimm das gar nicht ernst. Ach so, Stalking, so ein bisschen psychisch, so nach dem Motto, können wir nichts mit anfangen. Da muss ich was tun. Der Gesetzgeber sollte auch nochmal drüber nachdenken, ob man nicht noch weitere Möglichkeiten schafft. Ich bin da jetzt auch nicht der Hellseher, was man alles machen kann, um Opfer noch besser zu schützen. Das finde ich einfach wichtig. Wir haben, wie gesagt, schon einige Fortschritte gemacht durch diese neuen Strafvorschriften. Ich finde aber insbesondere auch eine psychologische Begleitung, die der Staat direkt von Anfang an zur Verfügung stellt. Wenn man das nicht möchte, ist ja auch in Ordnung, aber die gibt es bisher in der Form eigentlich gar nicht oder vielen jedenfalls gar nicht angeboten. Da müsste man ran und da kann man, glaube ich, noch viel tun. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, weil die Stalking-Taten nach meiner Wahrnehmung jedenfalls deutlich zunehmen.
Und ich glaube, es ist auch einfach furchtbar wichtig, dass man über solche Geschichten wie deine, Luisa, spricht. Und deswegen ist es auch richtig wichtig, dass du jetzt eben heute hier bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Was würdest du dir denn wünschen, wie mit Stalking umgegangen wird? Also du jetzt persönlich, was hättest du dir vielleicht auch gewünscht, wie mit dir umgegangen wird?
Ich hätte mir einfach gewünscht, dass zum Beispiel, ich hatte am Anfang bei der Polizei schon angegeben, ich gebe gerne mein Handy raus, damit sie sehen, was hier passiert. Und damals wurde noch gesagt, ja, brauchen wir nicht, alles gut, was ja im Nachhinein doch dann angefordert worden ist, aber in dem Sinn für mich meines Erachtens einfach viel zu spät. Es hätte alles schon beschleunigt werden können. Ich meine, die ganze Sache ging jetzt knapp 4 Jahre. Vieles wurde jetzt auch hier nicht erwähnt und gesagt, weil die Geschichte einfach viel zu lang ist. Und ich meine, hätte ich jetzt damals nicht so Sachen gehört wie, naja, ist ja noch nichts passiert, wir sind halt hier nicht in Amerika, es muss halt schon erstmal was passieren, damit wir in der Sache weiterkommen. Das hat mich natürlich auch ziemlich bedrückt, die Sachen, diese Aussagen, die immer getätigt worden sind. Und ich hoffe einfach, dass sich auch viele Mädels trauen, einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, auch wenn man wirklich denkt, ach, mir glaubt eh keiner. Ab und zu hat man wirklich Glück und ich hoffe, dass jetzt dadurch, dass man auch in den Medien immer wieder sieht, dass es öfter kommt und auch wirklich extremer wird bis hin zum Mord, muss man ja leider so sagen, hoffe ich einfach, dass auch schon kleine Anfänge direkt ernst genommen werden.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was würdest du Opfern von Stalking jetzt raten? Was würdest du vielleicht auch heute anders machen als damals?
Mit dem Wissen von heute hätte ich nicht so lange gezögert. Also hätte ich wirklich gewusst, dass jemand dann wirklich kommt, mir hilft und mich ernst nimmt und dass es diese Option gibt, dass es aufhört, dann hätte ich wahrscheinlich schneller gehandelt und hätte nicht versucht, selbst auf ihn einzugehen, mit ihm zu reden, das irgendwie selbst zu bearbeiten oder eine Lösung zu finden. Mhm. Ich hätte mir dann wahrscheinlich direkt Hilfe geholt.
Mhm. Aber man hatte wahrscheinlich ganz lange so die Hoffnung, ach, das wird schon irgendwie.
Ja, leider ja. Man macht irgendwie sich selbst auch Vorwürfe, obwohl die so nicht stimmen, aber man wird wirklich von demjenigen wie therapiert und bearbeitet, dass man irgendwann selbst alles glaubt, wie schon gesagt worden ist, und versucht dann einen Weg alleine rauszufinden, aber manchmal ist das einfach nicht mehr möglich.
Ja. Jasmin, wie hast du denn in all der Zeit versucht, deiner Freundin beizustehen und was hat das mit dir rückblickend gemacht?
Also ich habe versucht, immer da zu sein und der Luisa auch zu helfen. Luisa hat ja auch eine Zeit lang bei mir gewohnt, als ja zu Hause nicht mehr ging. Man macht sich dann natürlich Gedanken, was ist jetzt, wenn bei mir sowas ist oder generell, wenn mit mir etwas ist, weil man sich sehr hilflos fühlt. Es dauert alles sehr lange. Man muss einige Dinge nochmal durchmachen. Irgendwann, als es auch zu den Gerichtsprozessen dann kam, habe ich vielleicht was vergessen. Kriege ich vielleicht die Reihenfolge auch nochmal genau so zusammen, wie es war. Es ist alles sehr schwierig und man muss immer wieder, wird das wiederholt. Und man hat halt auch bei Luisa ganz klar gesehen, über die ganze Zeit von Anfang an, also sie war ein Mensch, der total gestrahlt hat, ist es immer weniger geworden. Also wie ein Mensch, der immer mehr kaputt geht. Also man konnte da wirklich zusehen, ja, wie die Luisa einfach mehr gebrochen ist quasi. Ne? Also es verändert alles.
Das ist nochmal ein Punkt, Simone, der mir gerade noch einfällt, wo ich Jasmin höre. Mhm. Das ist auch was, was man unbedingt noch verbessern müsste. Es wird ja zum Beispiel sehr viel Geld ausgegeben, auch vollkommen zu Recht in Deutschland, für den Schutz von sogenannten Kronzeugen, zum Beispiel im Mafia-Verfahren. Ja, da werden ja dann neue Identitäten geschaffen. Du hast teilweise Personenschutz, alles vollkommen richtig, unterstütze ich auch ausdrücklich. Für Stalking-Opfer gibt es aber im Prinzip, wenn man ehrlich ist, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, gar nichts. Du musst dich selbst als Betroffene darum kümmern, dass deine Freundin dich aufnimmt. Alles musst du selbst in die Hand nehmen. Ja, und da wäre es doch wichtig, dass man staatlicherseits etwas schafft, wenn so eine Anzeige in der Welt ist, dass die Polizei direkt belehrt. Wir können sie auch nicht unbedingt ins Frauenhaus, ja, das wurde ja hier vielleicht auch angeboten, sondern wir können sie woanders unterbringen, für einen gewissen Zeitraum zumindest wird das vom Staat übernommen. Das wäre ja mal ein Ansatzpunkt, den man diskutieren müsste. Da wird aber meines Erachtens bisher fast gar nichts gemacht und das wäre auch wichtig, ja, dass man nicht nur Kronzeugen schützt, sondern auch eine Regelung findet, Stalking-Opfer zu schützen und zwar auch schon vor der Verurteilung des Stalkers, dass man sagt, wenn jemand eine Anzeige macht, die entsprechend glaubhaft und überzeugend ist, ja, gab es ja hier gar keine Zweifel dran, Luisa hat ja gleich alle Beweise vorgelegt, dann gibt es auch zumindest für einen gewissen Zeitraum einen Schutz und da, finde ich, wäre Geld gut investiert.
Und ich glaube, dein Fall zeigt auch Luisa, dass es wichtig ist, nicht alleine mit seinem Problem zu bleiben und wirklich auch auf den Rückhalt von Freunden und Familie zu vertrauen und sich da auch auszusprechen und sich Hilfe zu suchen, denke ich mal.
Definitiv. Also das kann ich auch nur allen raten, auch wenn man sonst eher alles mit sich selbst ausmacht. In dem Fall stärkt das einen.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns eure Geschichte erzählt habt. Deine Geschichte, Luisa, die wirklich krass ist und die ich mir auch nur wirklich im Ansatz vorstellen kann. Und eure Geschichte einer Freundschaft, die, wie ich denke, viel dazu beigetragen hat, dass Luisa diese Zeit überstehen konnte. Deswegen nochmal vielen Dank an euch beide.
Danke auch.
Von meiner Seite an euch. Ich finde das toll, dass ihr hier so offen darüber gesprochen habt. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend und kann ja vielleicht auch etwas bewirken.
Und schon in 14 Tagen ist Advokaten des Bösen zurück mit einer neuen Akte. Damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr uns abonnieren und folgen. Da, wo ihr uns hört. Und wenn ihr schon dabei seid, bewertet uns gerne. Sterne vergeben geht auch ganz schnell. Gerne könnt ihr uns aber auch noch ein paar Sätze schreiben. Und wenn ihr jemanden kennt, dem unser Podcast auch gefallen würde, empfehlt uns gerne weiter. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram und TikTok. Und damit sage ich nochmal ganz lieben Dank an Luisa und Jasmin und tschüss an dich, Burkhard.
Bis zum nächsten Mal. Sehr schön, dass ihr da wart.
Dankeschön. Tschüss.